gut 10 Minuten sind vorüber und zu den Geschichten sind jetzt auch die interessanten Fragen dazugekommen. Ich denke so, in der Runde sind interessante Fragen aufgetreten, hier vorne zumindest, die wir dann vielleicht doch einmal irgendwann auch in der großen Runde besprechen können. Ich nehme gern den Faden von Jens auf, jetzt im zweiten Teil, dass wir uns beim Bibellesen in einer Spannung bewegen. Spannung zwischen dem Positivismus, so hat es Jens genannt, also das Wort Gottes, so wie es da steht, so ist es auch zu nehmen. Aber andererseits auch der Kontext, dass wir den auch mit bedenken, in welche Situation ist das Wort Gottes hineingesprochen. Letztes Jahr haben wir bei Bibellesen mit Gewinn ganz am Anfang der Bibel angefangen, 1. Mose 1, Schöpfung, und haben uns da so ein bisschen vorgearbeitet in der Urgeschichte. Jetzt in diesem Jahr fangen wir beim Neuen Testament ganz vorne an. Ganz vorne, aber nicht bei den Evangelien. Da haben wir schon gehört, Evangelien sind erst später entstanden, so um 70 und in diesem Bereich in etwa. Das allererste, was es im Neuen Testament gab, waren die Briefe. Die Briefe des Apostels Paulus. Und das empfinde ich den größten Gewinn vielleicht für heute Abend, wenn man sich das genau mal vor Augen hält, dass das Neue Testament überhaupt nicht da war, als die ersten christlichen Gemeinden gegründet wurden. Der Apostel Paulus, der ist umhergezogen, hat missioniert und er hat von Jesus geredet und hat einen Schriftbeweis angeführt, der aus dem Alten Testament kam. Er hat alttestamentliche Bibelstellen herangezogen, ging in die Synagoge, hat dort gelehrt, gepredigt und natürlich die Schriften des Alten Testamentes kannte man natürlich, da konnte er anknüpfen und er hat auf Jesus hingewiesen. Das ist der Messias. Vom Alten Testament her hat er seine gesamte Missionsarbeit betrieben. Und das allererste Stück, das dann im Neuen Testament entsteht, ist der erste Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Erster Thessalonicher Brief. Und interessanterweise geht es da auch um die Fragen, die hier in der Runde mal angesprochen wurden. Es geht um Wiederkunft Jesu. Wie geht's weiter nach dieser Zeit, nach diesem Leben? Wie schaut die Ewigkeit aus? Das sind Fragen, die Gemeinde, die erste Gemeinde dort in Thessalonich bewegt hat. Und damit sind wir eigentlich mittendrin in unseren Gegenwartsfragen. Aber wir sind auch ganz am Anfang des Neuen Testaments und wollen uns da jetzt ein bisschen vorarbeiten. Also wir wollen die beiden Thessalonicher Briefe in diesem Jahr miteinander lesen, so schrittweise, wie wir das auch beim Alten Testament mit der Urgeschichte gemacht haben. Heute vielleicht nur das erste Kapitel. Aber zuerst kommt die Kontextualisierung. Wir schauen mal, wo kommt dieser erste Brief an die Gemeinde Thessalonich überhaupt hinein, in welche Welt und wie muss man sich das vorstellen. Hier sieht man ein Bild, es ist mit dem Licht nicht ganz so deutlich erkennbar, das stammt aus Thessalonich. Also dass der Apostel Paulus seinen ersten Brief, den er überhaupt geschrieben hat, an die Gemeinde Thessalonich geschrieben hat, das ist eine Weltsensation eigentlich. Also der erste Teil des Neuen Testamentes nach Thessalonich und deshalb steht dort in Thessalonich auf dem Marktplatz ein Denkmal. Und auf diesem Denkmal ist zu sehen der Apostel Paulus und über ihm ist Jesus dargestellt. In einer Art und Weise, wie es halt der Künstler sich so vorgestellt hat, mit Heiligenschein, mit Gloriole. Aber Christus, den hat Paulus verkündigt. Das ist die Mitte seiner Predigt. Und darunter sieht man also den Apostel Paulus mit Schreibgriffel. Und unter dem Apostel Paulus ist ein Teil des ersten Kapitels wiedergegeben. Steht dort auf dem Marktplatz in Thessalonich in griechischer Schrift. Ein Denkmal, weil es Weltliteratur gewesen ist. Der erste Teil vom Neuen Testament. Ganz interessant. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde in Thessalonich auf der zweiten Missionsreise kennengelernt. Das heißt, der Apostel Paulus war ja schon einige Zeit unterwegs gewesen. Hier sehen wir die zweite Missionsreise. zumindest von der Linienführung ist es erkennbar, dass der Apostel Paulus ganz schön herumgekommen ist. Seine Aussendungsgemeinde war Antiochien in Syrien, und bevor er zu dieser zweiten großen Reise aufbrach, die ihn nach Europa geführt hat, nach Griechenland, war er zunächst einmal im näheren Bereich um Antiochien unterwegs gewesen. Erste Missionsreise in Kleinasien, die heutige Türkei, da wo jetzt das große Erdbeben stattgefunden hat, das sind die ersten christlichen Gemeinden gewesen. In diesem Bereich war der Apostel Paulus unterwegs, da sind die ersten christlichen Gemeinden entstanden. Derbe, Lystra, Ikonien, noch einmal ein zweites Antiochien gibt es. Das sind die Gemeinden, die er bei seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Nicht ganz ohne Gefahren, mit ganz vielen Schwierigkeiten. Es gab immer wieder Verhaftungen, Steinigungen, alles Mögliche. Unglaublich, was der Apostel Paulus da mitgemacht hat. Ist er angeeckt mit dieser Botschaft, dass Jesus Christus der Heiland, der Retter ist, der uns von Sünden befreit und erlöst. Die Botschaft vom Kreuz, die hat er gebracht. Und das hat immer wieder Rumor gemacht, sodass er angeklagt wurde, vor das Gericht gezogen wurde, im Gefängnis erdulden musste. Er hat aber nicht nachgelassen, weil diese Botschaft die Wahrheit ist. Nach dieser ersten Reise im näheren Umfeld bricht er also dann auf zu einer größeren Reise, die ihn bis nach Thessalonik führt, bis nach Griechenland. Er besucht noch einmal die Gemeinden, die er schon gegründet hat bei der ersten Reise. Wir schauen, wie schaut es denn aus? Ist der Glaube denn geblieben oder hat er sich wieder verflüchtigt? Man muss sich das wirklich ganz genau vorstellen, überlegen. Der Paulus war für ein paar Wochen in einer solchen Stadt, in seinem Ort, Flecken. Das waren keine riesengroße Städte. Die ersten Gemeinden waren eine Handvoll Leute. Das waren nicht die ganze Stadt Ikonien, die dann christlich geworden ist, sondern das waren ein paar Einzelne, die gesagt haben, ja, der Paulus hat recht. Und immer wieder steht auch in der Apostelgeschichte, viele wandten sich auch ab und haben gesagt, das ist ja der völlig größte Quatsch, was der erzählt. Quatsch, das dürfen wir überhaupt nicht glauben. Das muss man schauen, dass man das auf jeden Fall irgendwie aus unserer Gesellschaft wieder raushalten, diese Botschaft. Der wollen wir auf gar keinen Fall folgen. Und diese paar Menschen, die sucht wieder auf und schaut nach, was ist daraus geworden aus der Predigt des Evangeliums. Und er kann feststellen, dass es weitergegangen ist, dass es gewachsen ist, dass die Gemeinden stärker geworden sind. Nicht so, dass sie jetzt die gesamte Stadtgesellschaft durchdrungen hätten, aber die Gemeinde ist stabil gewesen. Kolosse ist übrigens auch eine Stadt oder ein Ort in diesem Bereich, schon zu biblischer Zeit durch ein Erdbeben zerstört worden. Auch nach Kolosse geht ja auch ein Brief im Neuen Testament, vielleicht auch ganz interessant, aufgrund der gegenwärtigen Situation in diesem Bereich. Ja, auf der zweiten Missionsreise ist also Thessalonik auf der Tagesordnung, ein Reiseziel nach Philippi. Da sind die ersten Christen in Europa gewesen, Kerkermeister von Philippi, wir kennen das, die Lydia. Und dann reist er weiter nach Thessalonik, predigt in der Synagoge. Er kann einige für Jesus gewinnen und muss dann aber aus Thessalonik schnell weiter, weil es zu Konflikten kommt. Er reist weiter nach Beröa, dort lässt er seine Mitarbeiter zunächst einmal zurück. Er selber reist weiter nach Athen und Korinth. Und in Korinth, da schreibt er den ersten Thessalonicher Brief. Erster Thessalonicher Brief bedeutet, dass es ja noch einen zweiten gibt. Also zwei Briefe sind überliefert, die der Apostel Paulus an die Gemeinde Thessalonik geschrieben hat. Und damit man dieses Umfeld dieser Missionsreise vielleicht noch ein bisschen besser fassen kann, machen wir gleich noch einen Blick in die Chronologie des Urchristentums. Vielleicht nicht alles genau zu erkennen. Es gibt zwei historische Fakten, an denen man die Geschichte des Urchristentums
einordnen kann, zeitlich einordnen kann. Das ist zum einen das Junedikt des Kaisers Claudius. Das ist ganz klar belegt. Der römische Kaiser hat die Juden aus der Stadt Rom vertreiben wollen. Also der Antisemitismus beginnt schon sehr frühzeitig. Er beginnt schon bevor überhaupt die Römer 70 nach Christus das Land so richtig hergenommen haben und zerstört haben, Tempel zerstört haben. Später kommt nochmal ein zweiter Krieg gegen Israel, 135, wo dann wirklich alle Bevölkerungsteile aus Israel vertrieben wurden und die Juden dann in die Diaspora geführt wurden, sodass also die jüdische Bevölkerung aus dem eigenen Land vertrieben wurde. Interessant, das ist eine Geschichte, die aus der Zeit des Römischen Reiches herstammt und uns heute politisch betrifft, wenn wir den Nahostkonflikt anschauen. Rückführung des Volkes Israel nach Palästina und das Zusammenleben dann mit den Palästinensern. 49 nach Christus hat also der Kaiser Claudius ein Edikt erlassen, alle Juden sollen Rom verlassen. Er will diese jüdische Sektor, den jüdischen Glauben nicht in seiner Stadt haben. Und in der Apostelgeschichte 18, wo Paulus in Korinth ist, nachdem er also durch Thessalonich hindurchgewandelt ist und Berea, da trifft er auf ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Die sind gerade aus Rom gekommen. Wurden also durch dieses Edikt aufgefordert, Rom zu verlassen, und die treffen auf Paulus in Korinth. Deshalb kann man genau sagen, okay, 49 nach Christus, da ist es gewesen. Da war der Paulus in Korinth. Und das Zweite, die zweite historische Tatsache, die die Chronologie oder die Geschichte des Urchristentums dann auch zeitlich einordbar macht, ist die sogenannte Gallio-Inschrift. Denn in Griechenland, in der Provinz Achaia, die Provinz Achaia ist ein alter Name für Griechenland. Also die ganz Griechenland wurde als Provinz verstanden von den Römern. Das war die Provinz Achaia. Und da hat der Gallio die Statthalterschaft ausgeübt, als der Paulus in Korinth angeklagt wurde und eben vor Gallio als dem Statthalter geführt wurde. Man kann die Statthalterschaft des Gallio genau datieren. Das sieht man ein Bildchen von einer Tonscherbe. Da ist der Name Gallio zu sehen. Der Gallio war übrigens ein berühmter Mann. Er war der Bruder vom Philosophen Seneca, also ein berühmtes Brüderpaar, der eine Politiker, der andere Philosoph. Und der Gallio hat eben diese Statthalterschaft ausgeübt, als der Paulus in Korinth gewesen ist. Und das ist, diese beiden Geschichtsdaten sind ganz wichtig, weil man dadurch auch die Paulusbriefe und überhaupt die Situation der Gemeinden gut einordnen kann in einen geschichtlichen Rahmen. Dieser geschichtliche Rahmen wird sozusagen durch diese beiden Daten nach vorne und nach hinten möglich. In der Mitte ist sozusagen 49 nach Christus und 51 nach Christus Claudius Edikt und Gallio-Inschrift. Da ist der Paulus in Korinth, und dann kann man sozusagen nach hinten zurückdatieren und nach vorne vorausdatieren, wo der Paulus sich aufgehalten hat, zu welcher Zeit er wo gewesen ist. In seinen Briefen, in der Apostelgeschichte macht er Angaben dazu, und man kann ganz genau sagen, jawohl, Kreuzigung, Auferstehung Jesu um 30, die Bekehrung wenig später, 32 vielleicht, 33 nach Christus, bekehrt sich Paulus vor Damaskus. Er wird vom Verfolger der Christen zu einem ihrer Freunde, noch nicht zum Missionar. Das ist das ganz Interessante, denn das Apostelkonzil, das nächste große Datum, ist dann erst 48 nach Christus. In der Zwischenzeit hat Paulus sich auf seine große Aufgabe vorbereitet. Wir erfahren eigentlich wenig von ihm. Er hat einzelne Orte besucht, vermutlich auch schon missioniert, aber er überdenkt seine eigene Lehre, er studiert das Alte Testament, er will mehr wissen über Jesus, der ihm da begegnet ist. Und Gott bereitet sein Werkzeug vor. Und erst nach, kurz vor dem Apostelkonzil, macht er diese kleine Reise in Kleinasien, und beim Apostelkonzil wird ja mit Petrus vereinbart, okay, der Petrus geht zum Volk der Juden und Paulus hat die Erlaubnis, zu den Heiden zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Und dann entfaltet er seine große Missionstätigkeit auf der zweiten Missionsreise. Auf dieser Missionsreise gibt es dann noch, schließlich macht er noch eine Kollektenreise, besucht immer wieder auch die Gemeinden, die er gegründet hat. Schließlich gerät er in Gefangenschaft in Jerusalem und vermutlich hat er das Martyrium dann erlitten auf seiner letzten Reise nach Rom. Er wollte eigentlich nach Spanien weiter, wollte auch dort missionieren. Und in Rom wurde er gefangen gesetzt und unter Kaiser Nero vermutlich hat er den Tod gefunden. Interessant, also die historischen Geschichtsdaten sichern die Gemeindegründung des Paulus ab. Man kann sie ganz genau einordnen. Was waren das aber für Gemeinden, die der Paulus da gegründet hat? So die in Thessaloniki auch gehört hat. Immer wieder, wenn Paulus eine Gemeinde gegründet hat und wenn er in der Synagoge geredet hat, gab es Rumor. Diese Botschaft wollte man nicht hören. Diese Botschaft war so anders. Sie hat das bisherige in Frage gestellt. In der Apostelgeschichte heißt es halt auch einmal, es sind die Leute, die den ganzen Weltkreis erregten. Muss ich mir vorstellen, der kleine Paulus mit ein paar Mitarbeitern ist da unterwegs, erzählt ein bisschen was von Jesus. Die den ganzen Weltkreis erregten. Paulus wird immer begleitet auch von Mitarbeitern. In Thessaloniki ist Silas bei ihm, wir kennen ihn, von Philippi, Geigermeister von Philippi. Silas ist mit Paulus im Gefängnis, er lobt und singt mit Paulus, die Gefängnistüren gehen auf. An drei Sabbaten hat Paulus gepredigt. In der Synagoge verkündigt Jesus als den Christus, als den Heiland, als den Gekreuzigten die zentrale Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Und darauf gibt es Tumult, es gibt eine Spaltung in der Zuhörerschaft. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann geht das nie ohne Rumor ab. Das gibt immer Leute, die können dem zustimmen und Leute können es überhaupt nicht hören. Ganz interessant, auch vielleicht für Predigten, die man sonst so hört. Eigentlich eine gute Predigt ist eine Predigt, die Spaltung bewirkt, die also Zustimmung und Ablehnung hervorbringt. Beispiel ist in Thessaloniki der Synagogenvorsteher Jason, der Paulus und Silas ja beherbergt hat und dann öffentlich auch angeklagt wird und an seiner Person entzündet sich dann so richtig der Streit. Wer waren denn diese Thessalonicher, an die der Paulus geschrieben hat? Thessaloniki, wir haben es vorhin auf der Landkarte gesehen, ist ein Hafenort gewesen, ein wichtiger Handelsort, wo Handel getrieben werden konnte, hat sich auch ein gewisser Reichtum natürlich festgesetzt oder war zumindest möglich. Es gab natürlich auch viele soziale Schichtungen in dieser Gemeinde oder in diesem Ort. Leute, die eben durch den Handel reich geworden sind und dann die armen Schlucker, die Hafenarbeiter, die schuften mussten, diesen Reichtum letztendlich bewerkstelligen mussten. Es war ein wichtiger Ort, eine Hauptstadt der kaiserlichen Provinz Mazedonien. Also kein so Provinzort, wie man denkt, sondern schon ein bedeutender Ort, Sitz des Prokonsuls. Und wenn natürlich da viele Leute zusammenkommen, dann gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen, viele unterschiedliche Kulte. Die Griechen haben sich dafür gerühmt, dass sie ganz viele unterschiedliche Religionen unter einem Dach verbinden konnten. Und es wird in Thessaloniki ganz genauso gewesen sein. Lauter Tempel, lauter verschiedene Kulte, jeder nach seiner eigenen Fasson, jeder nach seiner eigenen Religion. Das hat man hier ganz groß zur Schau gestellt. Es ist keine jüdische Bevölkerung am Ort. Eine Synagoge gibt es, ja okay, ein kleiner Bereich, aber in der Mehrheit sind es Heiden, die dann natürlich auch zu Heidenchristen werden durch den Glauben an Jesus. Die Gemeinde gerät sehr schnell durch die Mitbürger unter Druck. Kaum gegründet, wird sie angefeindet. Gegen Paulus werden Verleumdungen gestreut. Was er hier predigt, das ist eben spalterisch, das bringt die ganze Gemeinde durcheinander. Trotzdem entsteht eine Glaubenstiefe bei den Thessalonikern, die beachtlich ist, die den Paulus sehr beeindruckt. Wir werden es dann sehen im ersten Kapitel. in der ganzen Provinz Achaia sind sie zum Vorbild geworden, mit dem, wie sie glauben. Das ist für den Apostel Grund zur Freude und zum Dank. Es besteht aber eine ganz große Verunsicherung in der Gemeinde, weil einige Gemeindeglieder kurz nachdem der Paulus abgereist war, verstorben sind. Und da taucht auf einmal diese Frage auf: Was wird denn eigentlich mit denen? Was wird mit den Verstorbenen? Der Paulus hat erzählt, dass Jesus bald wiederkommen wird. Also das, was wir als Naherwartung bezeichnen, das hat er den Thessalonichern verkündigt. Und es dauert gar nicht lang, Jesus kommt wieder und dann sind wir beim Herrn, dann werden wir zum Herrn dazugenommen und jetzt auf einmal versterben Gemeindeglieder. Wie soll man damit umgehen? Das ist eine Situation, die bei vielen Briefen im Hintergrund steht, nicht nur beim Thessalonicher Brief. Der Paulus hat verkündigt, hat von Jesus erzählt und dann ist er weitergereist. Er hat sich nicht lange aufgehalten. Also in manchen Orten war er länger, Korinth und Ephesus, mal 2-3 Jahre, aber sonst waren die Aufenthalte ein paar Wochen, ein paar Monate höchstens. Und dann ging es weiter. Und dann musste das kleine Pflänzlein Gemeinde sich irgendwie durchfinden. Hatte das Alte Testament. Und dann so langsam auch manche Briefe von Paulus. Denn man hat ihm hinterhergeschickt und hat Boten ausgesandt. Wir haben da eine wichtige Frage, die hast du ausgelassen bei deiner Verkündigung. Wie ist denn das jetzt mit den Verstorbenen? Sind die auch beim Herrn? Wie muss man sich das vorstellen? Die Korinther noch mehr, die haben noch mehr Fragen. Und als genügend Fragen da waren, also anders wie jetzt ganz in der Pause, als genügend Fragen da waren, haben wir jemanden losgeschickt, der ist dem Paulus hinterhergereist, hat ihm die Fragen vorgelegt und dann hat der Paulus einen Brief geschrieben an die Gemeinde Salonich, an die Gemeinde Korinth und so weiter. Man sagt, das sind eigentlich Gelegenheitsbriefe, die waren gar nicht geplant. Der größte Teil unseres Neuen Testamentes hat der Paulus geschrieben durch seine Briefe. Und wir erfahren dadurch eins zu eins, was die Menschen damals in den Gemeinden bewegt hat. Wie sie ihren Glauben gestalten wollten. Wie macht man das eigentlich, Christ sein? Das ist dem Paulus sozusagen hinterhergetragen worden. Darauf soll er Antwort geben. Und anhand der Aufzeichnungen, anhand der Briefe, die er geschrieben hat, haben sie sich orientiert, haben ihr Gemeindeleben, ihr Christsein ausgerichtet. Und wir tun es bis heute. Hier haben wir den ersten, den ersten Thessalonicher Brief im Überblick. Das machen wir jetzt ganz schnell. Es sind bei Paulus immer zwei Teile. Ganz ordentlich macht Paulus einen Briefeingang. Er sagt, dass er den Brief schreibt und dass er sich freut, dass er der Gemeinde einen Brief schreiben darf. Und er hat immer eine Art Wertschätzung der Gemeinde gegenüber, ganz am Anfang. Er sagt, wie toll die Gemeinde ist und dass es die Menschen gibt, die an Jesus glauben und wie gut die Gemeinde schon funktioniert. Und in einem zweiten Teil kommt er dann erst mit den ganzen Überlegungen, wie soll man denn leben, und da hat er auch mal das Kritische drin und sagt, ja, das passt doch nicht so richtig, da sind verschiedene Fragen zu beantworten. Bei den Thessalonichern geht es um die Ehe, Zusammenleben von Mann und Frau in der damaligen Gesellschaft. Gab es da noch nicht viel ethische Vorgaben. Bruderliebe, der heilige Kuss, ne? Also diese Geschichten, wie gehen wir miteinander um in der Gemeinde. Und dann vor allem zwei Fragen, die Thessalonicher besonders umtreiben und die wir uns ja besonders in diesem Jahr vornehmen möchten. Zwei Fragen zur Parousie, ein Fremdwort, ich darf auch mal ein Fremdwort nehmen, Jens, du schon verschiedene vorgetragen hast. Die Parousie. Also die Wiederkunft Jesu, wenn er wieder erscheint. Was geschieht mit den Entschlafenen? Und der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Haben wir ja heute eine Losung gehabt. Also diese zwei Fragen, wie muss man sich das vorstellen? Die Entschlafenen, die Verstorbenen und wie ist es, wenn der Tag des Herrn kommt? Noch einmal ein Blick in die allgemeine Thematik beim ersten Thessalonicher Brief. Also wir erfahren hier die Situation des Urchristentums. Wir erfahren, wie das dazu ging bei der Heidenmission. Wir erfahren erste Punkte einer christlichen Ethik. Wir erfahren, wie die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten gedacht ist. Wir erfahren allerdings noch nichts, Römerbrief, wo dann der Paulus ganz steile Sätze schreibt, die hält er da noch völlig zurück. Da ist noch überhaupt nichts vorhanden. Ich habe vorhin schon gesagt, die Thessalonicher waren mit diesem ersten Brief noch gar nicht zufrieden. Die haben nochmal weiter nachgehakt. Es gibt noch einen zweiten Brief. Schau mal, wann wir den behandeln in unserem Bibellesen mit Gewinn. Und dann habe ich hier noch einmal ein paar einzelne Sätze, die übergeben wir, denn die werden wir dann bei unserem nächsten verschiedenen Treffen alle mal gesondert noch uns vornehmen und besprechen. Deshalb, erstes Kapitel, damit es nicht nur eine Trockenübung ist heute, sondern dass wir hineinschauen in das erste Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes und jetzt die Bibel wirklich lesen mit Neuem, mit Gewinn für das bisherige Verständnis hoffentlich. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde Thessalonich, an euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Erster Vers. Paulus schreibt nicht allein. Er nennt seine Begleiter, die ihn auf der Missionsreise behilflich sind, seine Mitarbeiter Silas und Timotheus. Die erste Missionsreise hat ihn Barnabas begleitet. Mit Barnabas gab es Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten. Deshalb hat er den Barnabas lieber zu Hause gelassen und hat sich neue Mitarbeiter gesucht. Aber interessant, der Paulus geht nicht alleine los. Und das ist vielleicht auch für uns heute ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir von Jesus reden, wenn wir von ihm predigen, dann ist es eine Konfliktsituation. Es gibt Stress. Und das ist gut, wenn man nicht alleine ist. Der Paulus hat es immer beherzigt. Er war nie allein auf seinen Missionsreisen. Er hat immer einen Mitarbeiter dabei gehabt. Und gute Mitarbeiter. Der Silas, Situation im Gefängnis, wir haben es vorhin schon gehört. Er hat voll mit Paulus gelobt, als er nimmt die Situation an, in der er da hineingeraten ist. Der Silas begleitet ihn auf der gesamten zweiten Missionsreise. Meint, dass er vielleicht sogar auch dann in Rom ein Mitarbeiter des Petrus geworden ist und auch da Schreiberei gemacht hat, Schreibarbeiten. Dann verlieren sich allerdings seine Spuren. Wir wissen nicht genau, wie es mit Silas weitergegangen ist. Bei Timotheus ist es anders. Timotheus begleitet ihn auch auf der zweiten, dritten Missionsreise. Ganz enge Mitarbeiter. Gibt ja auch zwei Briefe an ihn. Und am Ende vertraut ihn Paulus die Gemeinde Ephesus an. Er wird Gemeindeleiter dort. An die Gemeinde Thessalonich, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Klare Eigentumsbestimmung, ihr gehört Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gnade und Frieden für euch. Und dann rühmt Paulus den Glauben der Thessalonicher. Und das ist vielleicht für unseren eigenen Glauben ganz interessant. Könnte Paulus auch unseren Glauben so beschreiben, so loben? Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut. An die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt. Und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Erstens ist es gut, dass der Paulus deutlich macht, er betet für seine Gemeinde. Das ist was ganz Wesentliches, was Wichtiges für Gemeindeleiter, zu beten für die Gemeinde. Ich bin ja seit einiger Zeit auch für einige Außenorte von Gerolzgrün zuständig, für Steinbach. Und in der Dienstanweisung für Gerolzgrün hat der Kirchenvorstand als den ersten Punkt hineingeschrieben, der Pfarrer soll für die Gemeinde beten. Habe ich bisher noch überhaupt nie wo erlebt oder gesehen in einer Dienstanweisung. Also die erste Aufgabe des Gemeindeleiters, Gebet für die Gemeinde. Ja, und wenn wir beten mit Gott, dem Vater, über euch sprechen, über die Gemeinde, dann wird uns das bewusst, was er schon alles im Glauben tut. Und dann wird der Glaube sozusagen beschrieben. Wie schaut es da aus mit unserem Glauben? Die Liebe, die sich hier in unserem Verhalten zeigt, die Liebe als das wichtigste Kennzeichen des Glaubens. Wie begegnen wir untereinander? Wie begegnen wir anderen Menschen? Ist es von der Liebe getragen und von der Geduld? Das ist interessant, oder? Dass die Geduld als Gegenstück zur Liebe genannt wird. Und damit holt Paulus schon seine Gemeindeglieder ab mit dem, was er ganz am Ende des Briefes ja mit ihnen bereden will. Worauf geht die Hoffnung zu, die wir als Christen haben? Doch auf die Ewigkeit, auf dass wir bei Gott sein dürfen. Und da kann es ganz verschiedene Dinge geben, die erst noch vorher kommen, die nicht ganz einfach zu bewältigen sind. Aber wichtig ist, habt das Ziel im Blick, habt die Ewigkeit im Blick, hofft darauf mit Geduld. Liebe und Geduld. Das bestimmt den Glauben der Thessalonicher. Und ja, Übertragung auf uns heute, das wäre sozusagen der Gewinn des Bibellesens für uns. Auch bei uns soll die Liebe und die Geduld das Tragende sein für den Glauben. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Macht euch klar, ihr seid erwählt. Ihr gehört zum erwählten Volk Gottes dazu. Wenn der Paulus hier von Erwählung spricht, natürlich, da klingen alle Glocken. Es geht um das erwählte Volk Israel, es geht nicht um die Christen oder es gibt ja noch kein Neues Testament. Es gibt noch keine Schriften, die das irgendwie klarlegen könnten, dass wir als Christen auch irgendwie mit dazugehören. Der Galaterbrief ist noch nicht geschrieben. Also ihr seid erwählt, ihr gehört zum alttestamentlichen Gottesvolk dazu. Weil ihr an Jesus glaubt und damit von Gott erwählt seid. Die gute Botschaft haben wir euch gebracht. Wir hätten viel sagen können und ihr hättet es doch nicht verstanden. Aber weil die Kraft des Heiligen Geistes dabei gewesen ist, deshalb habt ihr die Gewissheit empfangen, dass das die Wahrheit ist, was wir da sagen. Das kann man selber nicht machen. Dass Menschen irgendwann mal begreifen, das, was da in der Bibel steht oder das, was da in einer Predigt gesagt wird, das ist die Wahrheit. Das macht der Heilige Geist. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Um die sollen wir auch immer wieder bitten. Aber diese Gewissheit macht auch den Glauben stark und fest. Und dann ist es fast atemberaubend, wie der Paulus weiter fortfährt und sagt, ja, wir haben euch auch ein gutes Beispiel gegeben, brauchst du das so zu machen wie wir. Starke Worte, wenn man sich selber so als Beispiel vorgibt und dieses Beispiel sogar noch mit Jesus in einer Linie stellt. Ne? Ihr seid unserem Beispiel gefolgt, ebenso wie dem des Herrn. Also das gehört irgendwie zusammen. Auch interessant und wichtig. Das gehört wirklich zusammen. Jesus lebt in uns. Also wir tragen Jesus zu den Leuten. Mit Freude wird Glaube angenommen. In dir ist Freude in allem Leide, auch wenn Schwieriges zu bewältigen ist. Und noch den letzten Abschnitt in diesem ersten Kapitel. Auf diese Weise werdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt und wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Damit endet das erste Kapitel. Alle Christen in Thessaloniki, in dieser Stadt, diese Handvoll Christen, sind zum Vorbild für die Christen in Griechenland geworden. Es gibt ja noch gar nicht so viel. Nach Beröa ist aber Philippi, Beröa, Athen. Ne? Aber die Kunde von den Christen dort in Thessaloniki, die hat den Paulus mehr oder weniger überholt. Also er kommt in Beröa an, er kommt in Korinth an, er kommt in Athen an und die Leute erzählen ihnen schon, na, da in Thessaloniki, da gibt es ja auch Christen, von denen haben wir gehört und die glauben, das ist toll. Der Paulus braucht gar nicht erzählen, dass es da ja auch gibt und dass es da vielleicht Verbindungen schließen könnte und so weiter. Nein, der Glaube der Thessalonicher, der schafft sich selber Bahn und weckt Begeisterung bei den Leuten. Und dann wird in einem Dreischritt gesagt, was der Paulus eigentlich gemacht hat, wie er seine Predigt gestaltet hat. Wir machen heute ja ganz, wir überlegen uns das ganz genau und viel, was man denn alles machen könnte, damit Menschen an Jesus glauben, damit sie ihn kennenlernen. Viele Events und viele Veranstaltungen und was man alles noch machen könnte. Beim Paulus war das ganz einfach. Er kam, hat von Jesus geredet, hat nochmal von Jesus geredet und vielleicht nochmal von Jesus geredet und dann ist er wieder weitergegangen. Und es gab immer ein paar Leute, die gesagt haben, der hat recht. Den Jesus brauche ich für mein Leben. Die haben die Wahrheit erkannt durch den Heiligen Geist. Wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, Umkehr, Bekehrung, Buße, ist der erste Schritt. Abkehr von den ganzen heidnischen Kulten, von dem, was sonst das Leben betrifft, was einem völlig umstellt. Die Thessalonicher waren ja völlig umstellt von diesen heidnischen Kulten. Die sind auf der Straße und haben die anderen Götter gesehen, die Statuen und die Tempel und was weiß ich alles. Und es ist über nichts alles geredet worden. Man hat sich ja Entschuldigung, damit gerühmt, dass man die besten Philosophen hat und die besten religiösen Ideen. Von all diesen Dingen nehmen sie Abstand. Von den Götzen bekehrt. Was könnte das eigentlich in unserer Welt sein? Was sind da für Götzen um uns herum, die uns ständig irgendetwas erzählen, was mit dem Evangelium überhaupt nicht in Verbindung steht? Und die Gegenbewegung ist dann zum wahren, lebendigen Gott bekehrt, ihm zu dienen. Das, was der Paulus aus dem Alten Testament dargelegt hat, das wird jetzt die neue Grundlage ihres Lebens. Und drittens, Zielperspektive. Die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel wird erwartet. Also das Thema, das die Thessalonicher bewegt, das schlägt der Apostel schon gleich im ersten Kapitel an mehreren Stellen an und erweckt damit auch einen tiefen Trost. Jesus, er ist vom Tod auferstanden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist es, der uns vom kommenden Gericht errettet. Das Bessere ist, das Schönere ist. Die Thessalonicher waren sicherlich gespannt, wie es weitergeht beim Paulus. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht bei Bibellesen mit Gibbon. Jens, willst du den Abschluss machen, oder? Ja, okay.
Wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt zu dem lebendigen und wahren Gott. Haben wir alle gemacht, oder? Um jetzt dem lebendigen Gott zu dienen. Genau, und da können wir immer wieder wachsen und weitergehen, Schritt für Schritt vorankommen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein kostbares Wort, welches auch heute Abend wieder neu zu uns gesprochen hat, wo wir dich wieder ganz neu entdeckt und kennengelernt haben. Das, was du zu uns sagen möchtest. Herr, wir bitten dich immer wieder um diese Kraft des Heiligen Geistes, um dein Wort in richtiger Art und Weise zu empfangen für unser Leben. Mach es durch deinen Geist lebendig für uns, dass es immer wieder Gewinn bringt, uns hilft, ein Leben zu führen, was dir, dem allmächtigen Gott, Ehre bereitet. Das ist unser Wunsch und darüber freust du dich. Und so segne du uns, himmlischer Vater, der sich uns immer wieder neu offenbart. Segne uns Jesus Christus, der zu uns redet in seinem Wort. Und es segne uns der Heilige Geist, der uns dieses Wort lebendig werden lässt. Dank sei dir. Amen. Was gibt es noch zu sagen zum Schluss? Am Ausgang liegen diese Flyer aus für Bibellesen mit Gewinn und Frankenwaldgebet. Da stehen alle Termine drauf. Ich weiß jetzt nicht, wann ist der nächste Termin. Weißt du es aus dem Kopf?
Frankenwaldgebet, 9. März.
9. März, das ist der nächste Termin. Frankenwaldgebet in wo?
Popengrün.
Jedenfalls, die Flyer liegen hinten aus. Nehmt euch mit. Dann haben wir eine orangefarbene Kiste da hinten stehen. Eine Spendenbox. Wir wollen für das Kinderdorf Martinsberg immer eine Spende sammeln, um ein bisschen diese Unkosten, die Heizkosten sind gestiegen, immer was dazulassen, damit sie da auch versorgt sind. Wir haben das ja kostenlos hier zur Verfügung bekommen, aber trotzdem wollen wir uns an den Kosten ein bisschen beteiligen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.